Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Marc Philipp Clemens von Code Control. Viel Spaß!
Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder mal richtig beim New Work Chat Podcast. Es ist Freitag, ich bin Gabriel, euer Host. Und ihr seid richtig beim New Work Chat Podcast. Eurem Podcast für besseres Arbeiten und vor allen Dingen selbstbestimmteres und flexibleres Arbeiten. Und genau dazu habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Marc Philipp Clemens ist zu Gast. Er hat zwei interessante Plattformen ins Leben gerufen, die euch dabei helfen können, als Freelancer selbstständig euer Ding zu machen. Und er erklärt im Podcast, was es eigentlich bedeutet, Freelancer zu sein, welche Hürden es gibt, wie man die nehmen kann und warum er auch eine Plattform ins Leben gerufen hat, die ja all diese Jobs, die man vielleicht nicht so gerne macht, Freelancer noch abnimmt. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Marc und ich bedanke mich bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, der Digitalagentur. Schaut gerne mal vorbei und wenn ihr euch interessiert für gute digitale Arbeit in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, da gibt es auch einen großen Bedarf, dann interessiert euch vielleicht die Tochterfirma Mandarin Care, denn die ist quasi die Spezialagentur rund um Digitalisierung in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Auf mandarin-care.de gibt es alle Infos dazu. So, jetzt springen wir rein in den Podcast mit Marc. Viel Spaß. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich, dass Marc heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, moin moin. Grüße aus Berlin.
Beim Vorgespräch warst du aber noch woanders, Marc. Du bist viel unterwegs.
Ja, ist richtig. Ja, wir waren 4 Monate auf Fuerteventura, haben uns ein bisschen die Sonne genossen und sind im Berliner Winter entgangen.
Das ist immer, wenn man so eine Sätze hört, dann denkt man sich immer, oh, da schwingt immer ein bisschen Neid mit.
Ach, ich habe gehört, du also hast von Eisbaden gemacht, oder?
Ja. Ja, das ist der Vorteil am deutschen Winter, wenn zumindest wenn man an der Ostsee lebt, dann kann man das machen. Aber ich habe einen Freund, der war auch, der hat auch im warmen Überwinter, der geht eigentlich immer mit Eisbaden. Der Klaus, schöne Grüße, der veranstaltet gerade die Cup-Europameisterschaft in Wismar jetzt in Kürze. Und der sagt, die Kälte hat natürlich auch so ein bisschen seine Vorteile, aber man möchte sie nicht permanent haben.
Ja, ich fand's ganz schön. Wir sind Anfang Mai zurückgekommen und dann wurde es gerade schönes Wetter und alles grün. Es war perfekte Zeit zum Zurückkommen.
Ja.
Kann man Berlin wieder genießen.
Genau. Ja, wir wollen heute über Flexibilität und über Freiheit sprechen. Glaube ich, zwei Themen im Kontext von New Work, mit denen du dich ganz stark beschäftigst, auch eine Menge schon auf die Beine gestellt hast. Wir wollen dich heute auch einmal kennenlernen. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du eigentlich her? Und vor allen Dingen, wie würdest du meiner 8-jährigen Tochter Mathilda eigentlich erklären, was du so tust, Marc?
Oh, es ist schwer. Ich schaffe es noch nicht mal, meine Mutter zu erklären. Die meint nach wie vor, ich sollte einen Corporate-Job holen. Ich glaube, in aller Kürze, unsere Vision ist Enabling the Freelance Revolution. Also es kommt daher, dass ich schon immer ein Fan von Future of Work und Future of Education war, selbst eine Zeit lang gefreelanced habe und viel mit Freelance zusammengearbeitet habe und dann gemerkt habe, okay, Freelancing ist für mich eigentlich die wahre Future of Work, New Work. Aber wenn man freelancet, dann ist man auch gleichzeitig irgendwie Einmannunternehmer und muss ganz viele Sachen machen, die keinen Spaß machen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir müssen was kreieren, was es ermöglicht, Freelancen zu vereinfachen und sich als Freelancer nur darauf zu konzentrieren, was wirklich Spaß macht. Das heißt, dass man sich nicht um Sales kümmern muss, nicht um Admin, nicht um Rechnung schreiben, vor allem nicht um Rechnung hinterherrennen. Total nervig, wenn man von dem Geld leben muss. Nicht um die Versicherung, sondern dass wir all das übernehmen und parallel Unternehmen die Möglichkeit geben, Zugang zu richtig tollem Talent zu bekommen. Und in dem Kontext haben wir zwei Produkte. Das eine ist Code Control. Das ist eine Community von 800 Tech-Freelancern, die alle intensiv getestet sind und nur die Besten kommen da rein. Produktmanager, Designer und Programmierer. Und das andere ist 9am, ein neues Produkt, jetzt so seit 3 Monaten am Markt, mit denen wir probieren, ein Self-Service-Tool anzubieten, das eben Freelancern ermöglicht, noch einfacher das Geschäftsleben abzuwickeln und Unternehmen ermöglicht, noch einfacher mit Freelancern zusammenzuarbeiten.
Wie würdest du das denn, bleiben wir mal noch mal kurz bei meiner Tochter, Mathilda, 8 Jahre, 2. Klasse, wie würdest du ihr denn nicht nur erklären, sondern auch es vielleicht schmackhaft machen? Warum lohnt es sich, Freelancer zu werden, Freelancerin?
Also ich glaube, am ehesten, wenn sie sich so zurückerinnern kann, wenn sie immer nur warum gefragt hat, das macht mein Sohn mit 3 Jahren, dann ist irgendwann, wenn man eine Ausbildung hinter sich hat und irgendwie anfängt zu arbeiten, dann wird einem plötzlich gesagt, dass man machen soll und man darf gar nicht mehr warum fragen. Wenn ich aber Freelancer bin, dann kann ich mein Leben lang warum fragen und kann immer genau das machen, was für mich Sinn macht und was mir weiterhilft. Und das ist, glaube ich, für mich die Idee, wie sich jeder Mensch auf das konzentrieren kann, was ihm Freude bringt und ihn glücklich macht.
Ich glaube, das schreckt in Deutschland ja auch viele ab, zu gründen, diese ganzen Begleitthemen, die ihr dann ja auch rausnehmen wollt. Ich muss mich um diesen ganzen bürokratischen Kram kümmern, Vertrieb mit einmal machen, obwohl mir das vielleicht gar nicht liegt oder ich zumindest eine unangenehme Vorstellung davon habe. Siehst du das auch so, dass eigentlich die Arbeit gar nicht so das Ding ist, sondern eher so diese ganzen Begleitthemen, die Leute auch bremsen, sich selbstständig zu machen?
Ja, ich glaube primär. Ich meine, wir sind in einem Markt, an dem es genügend Arbeitsplätze gibt. Vollbeschäftigung, Great Resignation. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht selbst auszuwählen, wann und wo ich arbeite und wie ich arbeiten will. Und da ist eben genau diese Thematik, Einmannunternehmer, wie ist das Risiko, bekomme ich einen Job oder nicht? Was kann ich eigentlich? Also diesen Schritt hin zu, ich bin nicht mehr eine Position, habe einen Titel bei mir im Unternehmen und bin XY-Manager, sondern ich muss mich darüber definieren, was für Skills habe ich, was kann ich anbieten, wo bringe ich Mehrwert. Und dann die Angst zu sagen, kauft das eigentlich jemand? Und wenn ich das alles verkauft habe, dann wie rechne ich das ab und was mache ich mit der Steuer? Und brauche ich Versicherungen? Jetzt bin ich ganz allein. Was ist meine Karriere? Jetzt plötzlich definiere ich meine Karriere selbst und nicht die Karriereleiter ist vorgegeben. Ja? Und es sind genau diese Ängste, die noch Leute abhalten, manche Leute abhalten, vom selbstständig werden, vom Freelancer werden. Und die probieren wir zu lösen.
Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich eigentlich so beschreiben?
5 Hashtags? Boah. Mich selbst oder was wir machen?
Dich selbst.
Mich selbst. Anstrengend ist das ein Hashtag.
Warum?
Ich glaube, weil ich habe schon ganz gern mal eine gute Diskussion über New Work und Sinn des Lebens. Also das kann, glaube ich, schon mal für Freunde und Familie anstrengend werden. Ich weiß nicht, ob man das als Querulant wäre oder so. Ich war mein Leben lang jemand, der immer ein bisschen probiert hat, den Status quo zu hinterfragen und zu ändern. Mhm. Boah, jetzt bin ich erst bei 2 und dann müssen noch 3 weitere kommen.
Mhm.
Gut, ganz klar als Vater müde. Das ist, Hashtag müde ist mit Sicherheit ein neues Ding.
Gab es ja, ne? Bei Twitter mütend.
Wir sind mütend. Okay, cool. Ja, und ich glaube nicht, es ist schon so, dass bei mir so dieses Unternehmertum einfach schon immer in meiner DNA war. Irgendwie als ich ein Kind war, habe ich irgendwie Softwareprogramme kleine gemacht und habe probiert, die Eltern zu verkaufen mit einem Freund. Also es hat irgendwie früh angefangen, dass ich immer irgendwie in diesem Unternehmertum war. Mhm. Jetzt habe ich 4 in den 5. Boah, bereit fürs Wochenende. Ist doch auch ein bestimmter Hashtag,
oder? Das ist doch Old Work.
Stimmt, richtig. Na, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte mal während einem vorigen Startup, Sommelier Privé, eine Phase, wo ich echt ein bisschen ausgebrannt bin und 2-3 Monate wieder brauchte, um ein bisschen klarzukommen. Und während der Zeit habe ich ganz festgelegt, dass an Wochenenden nicht gearbeitet wird. Und das halte ich seither durch, und also mit kleinen Ausnahmen. Aber ich glaube, es ist ein Kern, ganz klare Zeiten zu haben, zu denen gearbeitet wird und zu denen nicht gearbeitet wird.
Da ist natürlich die große Frage, was ist eigentlich Arbeit heutzutage? Wenn wir auch sagen, Lernen ist zum Beispiel auch ein Teil davon. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Mich würde zum Anfang natürlich nochmal interessieren, wo kommst du eigentlich her Und was hat dich in deiner Kindheit so angezündet, dass du diesen Weg dann auch eingeschlagen hast, eigene Dinge zu gründen?
Ja, wo komme ich her? Für alle, die es nicht gehört haben, ich bin Schwabe, Schwabe im Prenzlauer Berg.
Sind da noch so viele im Prenzlauer Berg oder war das eigentlich nur ein Mythos?
Ach, ich glaube, die sind auch schon weggentrifiziert. Das ist schon die nächste Runde. Ich weiß gar nicht, ob so viele Schwaben sind, aber es gibt schon ein paar. Ja. Ja, und wie kam ich dazu? Ich glaube, also ich bin Drittgeborener und wird immer nachgesagt, dass meine Mutter bei mir aufgegeben hatte zu erziehen und hat erziehen lassen. Und ich durfte quasi alles, was der kleine Dickkopf wollte, bis halt nicht mehr ging. Und in der Form war ich, glaube ich, immer unterwegs und hab irgendwie gebastelt und hab Sachen selbst gemacht. Und es fing früh an, dass ich probiere mit irgendwelchen Seilen die Tür vom Bett auf zu öffnen. Und zwar irgendwie immer so ein bisschen einen Drang, was zu kreieren und was zu bauen. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich Drittgeborener war und dadurch unbeschützter war und mich ein bisschen selbst mehr entfalten konnte. Und wahrscheinlich damit auch mehr meine intrinsische Motivation entwickelt habe. Und mit dieser intrinsischen Motivation, das zu machen, woran ich glaube, habe ich durchgehend das gemacht, woran ich glaube. Und das führt eigentlich immer zu irgendeiner Art von Unternehmertum. Das kann einmal Unternehmertum, Frau Unternehmertum sein. Kann aber auch natürlich sein, dass man dann ein Unternehmen mit Mitarbeitern.
Das mit den drei Kindern kenne ich so ein bisschen. Ich bin der Älteste von dreien. Ich musste noch alles aushandeln, vom Taschengeld bis wie lange darf ich draußen bleiben. Und meine Schwester ist die Jüngste, die, ja, also sie ist jetzt nicht Unternehmerin geworden, aber ist da schon ein bisschen entspannter, glaube ich, aufgewachsen. Und wir haben ja jetzt auch selber drei Kinder und unsere Jüngste, die ist jetzt auch 3 Jahre, die drei scheint hier wie ganz oft vorzukommen. Bei der machen wir uns auch nicht mehr so diesen riesen Kopf. Also das stellt sich irgendwie auch automatisch ein, dass man dann gelassener ist, weil man natürlich auch Erfahrungen gemacht hat und weiß, okay, das geht ja alles. Man hat auch nicht mal so diese Ängste beim ersten Kind. Wäschst du alles noch 5-mal unter kochendem Wasser ab und beim letzten, weißt du, das dreckreinigt
den Magen. Ich habe ja schon 2, genau.
Aber was ich ganz interessant finde, was du ansprichst, ist so dieses Thema Erziehen, weil du sagtest, da haben die so nach dem Motto, sie haben das Thema Erziehung aufgegeben, haben dich dann so machen und ausprobieren lassen. Es gibt ja viele Eltern, also die ich auch so erlebe, wenn man so in Kindergarten und Schule geht, die so richtig helikoptermäßig wie so eine Glocke über die Kinder und sie wollen sie beschützen, glaube ich. Sie meinen das ja auch gar nicht schlecht, sind aber sehr micromanagementmäßig eigentlich unterwegs bei ihren Kindern. So ein bisschen wie wir das in der vermeintlich alten Arbeitswelt oft erlebt haben bei Führungskräften. Und daher frage ich mich manchmal, ich weiß nicht, wie du das siehst, Erziehung ist ja so ein bisschen wie Führung. Also man kann auch Kinder Erfahrungen machen lassen, man kann aber auch sagen, nein, das darfst du nicht. So. Ich finde das natürlich auch gut, wenn man Kinder Dinge ausprobieren lässt, aber ich frage mich manchmal, wo setzt man da so die Grenzen und wo lässt man noch einfach so Erfahrungen machen? Ne? Es geht ja auch schnell in so Themen, die echt schwer sind, so wie Medien, Social Media und so weiter. Lässt man die Kinder jetzt ihre Erfahrungen machen oder muss man sich manchmal davor bewahren? Ne?
Ja, ich glaube, es gibt da keine Universalantwort. Ne? Und ich glaube auch, bei jedem Kind ist anders. Weil es gibt, also unser Sohn ist, der hat so ein natürliches Risikoverständnis. Das heißt, der klettert schon mal ein bisschen höher, als er kann. Aber irgendwie so bei ein bisschen höher hört er dann auf und sagt, ja, okay, jetzt will ich runter. So, und wenn du natürlich so ein Kind hast, dann ist es anders wie ein Kind, was einfach immer weitergeht. Heißt, ich glaube, man muss sich da schon ein bisschen drauf einstellen. Aber ich halte es da irgendwie so ein bisschen mit diesem Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Also wie kann ich, und das ist im Unternehmen wie bei der Erziehung, wie kann ich eigentlich es unterstützen, dass man in einem guten Umfeld Erfahrungen macht, Failures hat, es lernt, dass was schief geht und dass was klappt und das völlig in Ordnung ist und somit sich weiterentwickelt. Und wie kann ich helfen, Situationen einzuschätzen. Das klappt mal besser als Vater und auch mal schlechter als Manager und Unternehmer.
Das hatten wir zum Beispiel, die Kinder lernen Instrumente. So, dann sagt die Große, ich will Klavier, also
Keyboard lernen. So, nach dreimal Unterricht hat sie keinen Bock mehr und sagt, so, ich brauche das Ding mehr. Wir haben extra ein Keyboard gekauft. Die mittlere ist schon wieder ganz anders. Die nerdet sich so richtig rein. Die spielt jetzt Querflöte, weil ihre Freundin das auch macht und wird dadurch richtig gut. Die hat halt mehr Durchhaltevermögen. Aber warum sollten wir jetzt der Großen sagen, du musst das jetzt durchziehen? Das finde ich auch mal ganz schlimm, wenn Eltern so ihre Kinder so auf Leistung trimmen und du musst das jetzt machen und zieh durch, so, ne?
Also, ich war genau so, ich habe dreimal Keyboard gespielt. Das war das letzte Instrument, was bei mir ankam, weil es technisch war. Und beim dritten Mal war ich auch raus. Heute bereue ich es, dass ich nie Klavier gelernt habe. Und ich habe mir vorgenommen, sobald ich mal die Chance habe, ein Sabbatical zu nehmen, werde ich mir Piano-Stunden nehmen und werde ganz viel lernen, damit ich irgendwie ein Instrument lerne. Ich glaube, es ist auch in Ordnung. Man lernt das eine, das andere lernt man nicht. Es gibt ja ein Leben, um mehr auszuprobieren. Und wenn man später merkt, dass man doch was, ein Instrument lernen will, dann lernt man es halt später noch.
Wir beschäftigen uns hier im Podcast ja mit neuen Perspektiven auf Arbeit, neuen Ansätzen, Experimenten. Und für mich hat das am Ende ganz, ganz viel mit dem Thema Freiheit zu tun. Für viele ist aus meiner Beobachtung Arbeit immer noch so ein, ich will nicht sagen Gefängnis, aber so ein Ding, das man halt irgendwie in Kauf nimmt. Man macht das, man bekommt sein Geld dafür und dann macht man in der Freizeit das, was man wirklich gerne mag, worauf man so Bock hat. Und damit haben sich aber auch irgendwie alle abgefunden. Ich habe mal von dieser Gallup-Studie gehört, die ja auch besagt, dass viele damit auch also nicht unzufrieden sind, weil sie es auch wahrscheinlich gar nicht anders kennen. So von den Eltern, es sei denn, du hast jetzt vielleicht unternehmerische Eltern, die dir das so ein bisschen gezeigt haben, es geht auch anders, aber viele sind einfach so in diesem Angestellten-Ding, die Deutschen lieben ja offensichtlich auch das Thema Sicherheit und so, jetzt gibt's aber ganz viele, so, die wie ihr zeigen, es geht auch ganz anders, du kannst dich da ganz anders verwirklichen, kannst von wo auch immer aus arbeiten. Spürst du da auch manchmal so einen Clash, ich will jetzt gar nicht sagen zwischen Generationen, aber zwischen Leuten, für die das total fremd ist, weil du bist ja jetzt auch, könnte man denken, in der Bubble drin von Leuten, für die das ganz normal ist, ja?
Ja, komplett in der Bubble, ja. Also wieder der Clash mit Sicherheit mit meiner Mutter, die als wir gesagt haben, wir gehen nach Fuerteventura, die hat gesagt, das macht doch nichts Sinn, warum nach Fuerteventura und sonst wie. Und dann kam sie vorbei und war anderthalb Wochen bei uns und meinte so, ja, gut, jetzt verstehe ich schon, das ist ganz entspannt, so zu Hause zu arbeiten, aber auch draußen in der Sonne arbeiten zu können und irgendwie schönes Wetter zu haben. Und es klappt ja irgendwie, wie ihr da mit euren Teams zusammenarbeitet. Ich glaube aber, dass es gibt zwei Teile. Es gibt das eine, natürlich, wie bin ich aufgewachsen, kann ich mir vorstellen, so zu arbeiten oder nicht. Und das andere ist, es gibt, glaube ich, auch für verschiedene Zeiten in einem Leben verschiedene Modelle, die richtig sind. Also, ich bin jetzt vielleicht sehr der Anti, ich gehe zur Arbeit nur, um Geld zu verdienen, aber ich glaube, es kann schon auch mal sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Fokus auf was anderes, ich habe hier irgendwas Lukratives, das sitze ich jetzt durch und mache mal ein Jahr oder zwei. Und so kenne ich auch einige Freelancer, die sagen, da kam ein Projekt um die Ecke, wo ich den Preis so hoch gesetzt, das Ding mache ich jetzt für ein Jahr. Also ich glaube, das ist nicht immer falsch zu sagen, okay, Arbeit muss zwangsläufig immer komplett Spaß bereiten. Aber natürlich muss, ich glaube, es muss eine Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, was man macht und wann man es macht. Und deswegen bin ich so ein krasser Hasser von Arbeitsverträgen, weil für mich ein Arbeitsvertrag das die Inbrunst der Ketten und der Handschellen ist. Und Benefits und Perks, das Schlimmste von allem, weil dann habe ich spätestens den extrinsischen Login geschaffen. Und dann schaffen die Leute, sich daraus zu befreien. Und eigentlich muss man schaffen, Leute so zu incentivieren, dass sie wo arbeiten, weil sie Lust haben, da zu arbeiten.
Aber, also ich habe ja eine Zeit lang in der Bank gearbeitet und da war es wirklich so, dass da Generationen auch gearbeitet haben. Also teilweise die Mutter eine Ebene höher und der Sohn macht die Ausbildung oder so. Und es war irgendwie, es ist so normal, dass man irgendwie das tut, was von einem erwartet wird. Und wie du schon sagst, viele sind so sozialisiert auf eine gewisse Weise. Was erlebst du denn, was gibt am Ende so den Ausschlag bei denen, die sagen, nee, ich gehe jetzt den anderen Weg, ich mach das jetzt, ich werde jetzt Freelancer, ich mach mich selbstständig? Was ist am Ende da so aus deiner Beobachtung oft so das Ding, was man es macht?
Also es wäre falsch zu sagen, Geld spielt nie eine Rolle. Ich glaube, Geld spielt häufig eine Rolle. So dieses, warum, da ist jemand, bei mir im Unternehmen sehe ich, ich kaufe jemanden ein mit einem richtig guten Stundensatz, das könnte ich doch eigentlich auch machen. Und dann ist das Leben aber auch noch so freiheitlich. Aber häufig kommt schon der erste Gedanke, komisch, da zahlen wir, also dann im Unternehmen jemand anders, so gut und ist eigentlich der gleiche Job. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich wirklich die Selbstbestimmtheit. Das ist dieses Thema, ich sitze in einem Unternehmen und ich kann mir die Projekte nicht aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, wann ich teilnehme. Ich kann nicht so richtig auch mal sagen, das gefällt mir nicht, weil ich sitze ja hier in meiner Karriereleiter und da darf ich mir es bloß nicht verbocken mit irgendjemandem. Mhm. Und das führt natürlich zu so einem unheimlichen Ja-Sagertum nach oben hin. Und gibt keine Möglichkeit, sich frei zu entfalten und auch mal anders zu denken. Und ich glaube,
man möchte gefallen.
Genau, man möchte gefallen.
Damit man dann mehr Chancen hat. Ja.
Genau. Und es ist das System inhärent. Also es geht ja schwer anders. Natürlich kann man an der Unternehmenskultur arbeiten, aber natürlich ist halt immer ein Boss zu Mitarbeitergespräch. Ja? Und damit passiert das automatisch. Und ich glaube, da ist so ein dieser Ansatz, ich kann jederzeit gehen und ich kann jederzeit was anderes machen, ist eine unheimliche Befreiung. Und das sehen wir jetzt von den Leuten, die Freelancer werden. 98% sagen, sie würden nie einen anderen Schritt gehen. Heißt nicht, dass sie nicht wieder mal potenziell zurückgehen in eine Festanstellung, aber sie würden immer wieder Freelancer werden. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtige. Mhm.
Ich habe im Podcast schon mit vielen gesprochen, die sich selbstständig gemacht haben. Und der Nick Sohnemann, ein Hamburger, der hat eine Innovationsagentur gegründet, Future Candy, der beschrieb das so, das fand ich ganz interessant. Er sagte, das ist befreiend, du wachst dann irgendwann auf, aber es ist auch so ein kleiner Schmerz am Anfang, weil wow, mit einmal habe ich eine Riesenverantwortung. Es kommt jetzt nicht mehr automatisch das Geld jeden Monat drauf. Also es ist so ein, ja, du wachst irgendwie, also so hat er das zumindest beschrieben.
Ich stimme komplett zu. Aber gleichzeitig dieses Gefühl, wenn das erste Mal echt selbstverdientes Geld reinkommt, ist auch was Besonderes. Also man hat ja immer im Gehalt, das Gehalt ist ja geschuldet. Im Prinzip eigentlich egal, was für ein Resultat rauskommt oder wie man gearbeitet hat oder was man gemacht hat. Eigentlich ist mit Unterschrift zum Arbeitsvertrag das Gehalt geschuldet. So. Mhm. Und ab dann mache ich meine Pflicht und komme halt von 9 bis 5, komme ich vorbei. Und wenn man freelanced, leistet man und dann wird man bezahlt. Das heißt, es wird bestätigt, dass das, was man geleistet hat, auch gewollt wurde und es wird nicht angezweifelt. Und das finde ich schon auch, es ist wirklich selbstverdientes Geld.
Begleitest du auch Unternehmen oder sprichst du auch mit Unternehmen, die gerade so auch in diesem ganzen Umbruch, in dieser Transformation sind, zu sagen, okay, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die Leute hauen dann sonst einfach ab. Auch die Jüngeren wollen das vielleicht gar nicht mehr. Wie kommen wir vielleicht hin in mehr Selbstorganisation und selbstbestimmtes Arbeiten? Wie können wir vielleicht auch mit Freelancern zusammenarbeiten? Vielleicht kannst du uns da so einen Einblick geben. Was beobachtest du da gerade? Was passiert da gerade so auch in der Wirtschaft?
Ich glaube, bei den meisten kommt es natürlich immer aus dem Schmerz. Ich finde keine Angestellten. Und das fing an mit IT und heute ist es fast alle Bereiche. Das heißt, es kommt aus dem Schmerz. Ich finde keine Leute und dann kommen wir bei Code Control und sagen, ja, gut, wir können jede Position von 48 Stunden füllen. Dann sage ich, wie, was? Und dann sind die Leute auch noch gut, wow. So, und dann ist immer so, gibt's so auch die Erfahrung, die dann die Leute haben und sind dann komplett perplex, wie das eigentlich gehen kann. Und dann geht meist ein Licht auf, wo es heißt, okay, vielleicht müssen wir die Unternehmen umstrukturieren und vielleicht müssen wir Freelance als Teil des Unternehmens machen. Aber ich glaube, es gibt neben diesem Ansatz, finde ich Talent oder nicht, ganz viele Gründe, mit externen zu arbeiten. Und ich halte es mal offener. Für mich sind es Freelancer, weil es, glaube ich, eines der schönsten Modelle ist, mit externen zu arbeiten, externen Experten zu arbeiten. Aber grundsätzlich externe Arbeitskräfte helfen, ins Unternehmen was reinzubringen, was anders ist. Leute, die eine Sicht von außen haben, aber auch Leute, die vielleicht schon mal ein ähnliches Projekt 3, 4, 5 Mal woanders gemacht haben. Das heißt, die kommen mit einem Erfahrungsschatz rein, den man gar nicht innerhalb eines Unternehmens aufbauen kann. Und man darf nicht vergessen, dass Unternehmen, Organisationen heute viel projektbezogene denken müssen. Also wenn ich schneller sein will, wenn ich agiler sein will, muss ich die Möglichkeit haben, auch zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche, ein ganz spezielles Skillset mir reinzuholen und zwar hinzuzufügen zu meiner Organisation. Und da helfen Freelancer. Und was dann passiert, wenn ich Leute reinhole, anstatt mit einer externen Agentur oder Beratung zu arbeiten, ist, dass die Leute, die reingeholt werden, schlauen mein eigenes Personal auf. Das heißt, es gibt einen Wissenstransfer. Es ist keine so dieses klassische Agentur versus Unternehmen, was die Agentur baut, nicht alle, ja, aber viele bauen, übergeben und dann wird es halt irgendwie weitergeführt. Und dieses Freelancertum ist ein, da muss man ganz arg aufpassen, natürlich darf man das aus Scheinselbstständigkeitsgründen nicht, aber es ist eigentlich ein sehr integraler Bestandteil dann der Organisation und hilft wirklich, die Organisation aufzuschlauen. Genau, und für meine Begriffe sollte eine Organisation zwischen 50% und 80% festangestellt haben und den Rest Freelance. Das heißt, bis zu 50% Freelance tatsächlich in der Organisation.
Jetzt hast du ja auch Freelancer, da denkt man schnell an Tech. Ist bei euch ja auch ein großer, oder das Thema. Wie ist das denn mit anderen Branchen? Also gucken wir mal an die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es das da schon gibt. Vielleicht, wenn man mal einen externen Programmierer hat, könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber ist das für dich auch zukünftig denkbar, dass auch in den Branchen, wo man eben nicht als Wissensarbeiter unterwegs ist, dass auch da andere Modelle zukünftig zum Tragen kommen können?
Ja, ich glaube schon. Und es gibt es heute schon. Aber natürlich ist das Freelance-Modell besonders sinnvoll in den Bereichen, die höheres Einkommen haben. Ja, also dieses höhere Einkommen sichert die Leute ab und nimmt Gefahren raus. Und da darf man nicht vergessen, dass zum heutigen Zeitpunkt von der Gestaltung des Sozialstaates, wir sind große Befürworter davon, die Freelancer in den Sozialstaat mit einzubeziehen, also in die Arbeitslosenversicherung, in die Rentenversicherung, überall mit bezahlen zu lassen, aber auch im besten Fall eine Form von Schutz zu bieten. Und es geht dann immer so, im Konzept geht es immer gern in diese Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Ja? Und wenn wir die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen denken, dann ist vielleicht Freelancertum wieder für alle das richtige Modell. Aber es ist ganz lustig, vielleicht denken wir dann auch gar nicht mehr in Freelancer oder festangestellt. Das ist so diese Definition heute. Aber dann verändert sich vielleicht einfach das Modell des Festangestellten. Und vielleicht würde automatisch der Festangestellte viel eher einen Freelancer. Also wenn ich mich an Erdkundeunterricht, interessant, aber eher Erdkundeunterricht von 7. Klasse erinnere, dann haben wir damals gelernt, ja, es wird alles flexibler und die Jobs werden, muss man regelmäßig wechseln und dann wird es irgendwie später in der Schule nochmal aufgenommen. Und dann aber gehen wir irgendwie so in die Oberstufe, dann heißt es ja jetzt aber bloß einen sicheren Job holen, den man ein Leben lang haben kann. So, ja. Ich glaube, wir sind jetzt endlich an dem Zeitpunkt, dass es eben nicht mehr darum geht, einen Job für 20, 30, 40 Jahre zu haben, sondern so, okay, ist halbes Jahr bis 2 Jahre das eine zu machen, dann was anderes. Und dann ist es am Ende egal, ob Freelance oder Festanstellung.
Ja, und bisher war Arbeit immer an einen Ort gekoppelt, ne? In dem man gegangen ist, da hat man die Arbeit verrichtet, ist dann nach Hause gegangen und hatte dann seine Freizeit. Ich habe mal einen spannenden Vortrag gehört von einem, ich glaube, Online-Marketing-Beratungsunternehmen, die einfach auch um die Welt segeln und von dort aus arbeiten. Sie haben ihre Mitarbeitenden, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Verhältnis, die sitzen halt überall, ne? Und dann arbeiten die zusammen, es gibt keine Büros. Solche Stories wirst du ja wahrscheinlich viele kennen. Und dann kommt aber natürlich ein spannender Punkt dazu, man muss sich dann auch selbst organisieren. Du hast dann einfach ja natürlich nicht mehr wie in Angestelltenverhältnissen jemand, der dir das vorgibt und strukturiert, sondern du bist dann selbst auch in der Verantwortung und musst eben auch schauen, wie viel arbeite ich. Also Selbstmanagement kommt irgendwie auch dazu. Wie gehe ich mit meiner Energie um? Wann bin ich überhaupt produktiv? Seid ihr da auch unterstützend dabei, die Leute dabei zu unterstützen, weil ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere arbeitet dann auch sehr, sehr viel. Der nächste hat andere Herausforderungen.
Also wir sind ja selbst ein Remote-Unternehmen mit unbegrenzt Urlaub und ich weiß nicht, auf 30 Leute, 20 Nationalitäten, in, glaube ich, auch 20 oder 21 Ländern. Natürlich funktioniert es viel besser, wenn Leute Senioren sind. Also bei uns, dadurch, dass wir noch recht klein sind, ist es tatsächlich so, dass wir ganz viel mit Senioren Talenten zusammenarbeiten im Kernteam. Es heißt nicht, dass es nicht mit Junioren geht, aber die müssen ganz bewusst geschult werden. Das fällt uns ein bisschen schwierig bei der Größe, die wir gerade haben. Das heißt, wir machen es immer mal wieder und schaffen das dann auch, aber es ist nicht ganz so einfach wie mit Seniorenleuten. Aber ja, man muss ein Auge drauf haben. Wir arbeiten mit OKRs, heißt quartalsweise OKRs, dann runtergebrochen jeden Monat gibt es ein Check-in. Wir arbeiten auf Notion, ganz viel asynchrone Kommunikation und sehr viel Accountability, Ownership für die verschiedenen Tasks und Projekte. Aber eben auch so Sachen wie monatliche Happiness-Umfragen, wo wir schauen, wie glücklich seid ihr, wie ist der Workload? Und das ist immer ganz interessant, man sieht schön in den Kurven, erst geht der Workload hoch und dann ist der 2 Wochen oben und dann sinkt plötzlich die Happiness ab. So, also du merkst so diese Kombination, wenn die Leute überarbeitet sind, wie sie ja nicht mehr glücklich sind. Wir haben noch eins, wo es um eine Frage um Support, wie unterstützt fühlst du dich? Und dann nochmal offenes Feedback. Dann gibt es nochmal alle 3 Monate ein bisschen längeres Survey. Und jetzt starten wir gerade mit Wellsome noch ein Projekt, das ist ein Startup aus, ich glaube, Berlin, wo es darum geht, auch kostenlose Therapiestunden den Mitarbeitern anzubieten. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, das als Kern der Mission zu machen. Und für uns heißt es immer, wenn ich ein Remote-Unternehmen bin, dann ist es das Wichtigste, dass ich erstmal remote first bin. Das heißt, das ist im Prinzip der erste Value, den du hast, ist remote first, weil das bedeutet, dass deine ganze Organisation anders denken muss. Das fängt eben von Kommunikationsprotokoll, Tools, Kommunikationsprotokoll und ganzen Management und Managementstrukturen, Leadershipstrukturen.
Ja, aber wir reden immer viel über Kunden, Produkte, Märkte, Innovation, aber auch Gesundheit und Wellbeing gehören ja auch dazu. Und ich glaube, das wird jetzt auch dann eher noch wichtiger. Und man muss sich eben selbst auch mit seiner eigenen Gesundheit viel mehr beschäftigen, wenn man ja selbst quasi unterwegs ist. Ich habe mal vor Ewigkeiten von Tim Ferriss 4-Hour Work Week gehört. Also für die, die es noch nicht kennen, er beschäftigt sich also damit, wie kann man eigentlich weniger arbeiten und erfolgreicher werden. Und ich erlebe jetzt auch diese Diskussion in der Corporate-Welt, dass in Belgien die 4-Tage-Woche mal ausprobiert wird. Es gibt Unternehmen wie in Bielefeld von Lasse Reingranz, der ein Buch darüber geschrieben hat, die 5-Stunden-Revolution. Also ist das dir zum Beispiel auch wichtig zu schauen oder sich zu fragen, wie viel will ich eigentlich arbeiten so oder wie sehr guckst du da auch auf die Uhr?
Als Erste, wir haben tatsächlich keine Stunden, die man da sein muss. Wir sind zum Beispiel einen unbegrenzten Urlaub. Wir stellen sicher, dass die Leute mindestens 25 Tage Urlaub machen und dann werden sie sonst in Zwangsurlaub geschickt. Ähnliches, wenn Leute zu viel arbeiten, dann werden sie darauf hingewiesen, jetzt mal ein bisschen Gang runterschalten. Wenn es darum geht, schaffe ich so wenig wie möglich zu arbeiten. Auch da, glaube ich, ist es situationsbedingt. Also ich habe jetzt gerade wir sind zurück aus Fuerteventura gekommen, eine neue Kita. Ich habe die Eingewöhnung von unserem Sohn gemacht. Und meine Frau war jetzt viel in Hamburg und hat viel geschäftliche Sachen. Das heißt, ich habe eigentlich voll mich um den Kleinen gekümmert. Und dann reduziere ich einfach meine Arbeitszeit, weil ich will mich um meinen Sohn kümmern und will da auch nicht in einem Stress zwischen verschiedenen. Also ich will nicht in der Situation sein, dass ich bei meinem Sohn mich dann ärgere, dass ich doch arbeiten müsste. Sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Und die sollte, glaube ich, allen Leuten immer zur Verfügung stehen. Und genauso die Frage, bin ich produktiv oder nicht? Also ich hasse nichts mehr, als unproduktiv zu arbeiten. Bedeutet, wenn ich merke, ich bin heute unproduktiv, höre ich auf zu arbeiten. Und das machen bei uns alle im Team. Dann wird kurzer Ping, ich habe zu viel gearbeitet, ich kann mich nicht gut konzentrieren, ich bin irgendwie ein bisschen durch, ich lege mich schlafen, ich gehe essen, ich mache was mit Freunden, ist egal. Wir haben so ein Konzept der Snail Time. Das heißt, ihr könnt mich anschreiben, erwarte nicht, dass ich mich sofort zurückmelde. Ich bin so zwischen Arbeiten und Entspannen. Heißt, ich bin in der Sonne, aber bin grundsätzlich erreichbar. Aber ich nehme nicht frei, weil frei nehmen heißt, kontaktiere mich nicht. Und so probieren wir auch, das zu ermöglichen, dass die Leute es so machen, wie es gerade notwendig ist und Sinn macht.
Finde ich auch interessant. Und übrigens auch interessant zu sagen, also 25 Tage mindestens. Denn bei Netflix zum Beispiel gibt es ja auch die Freiheit, du kannst dafür Urlaub nehmen, wie du willst, was ja dazu geführt hat, dass die Leute weniger Urlaub nehmen.
Aber es ist genau so. Wir hatten das ganz am Anfang und dann haben wir die Pflicht eingeführt. Jetzt sind wir weit über 25 Tage, bin ich mir sicher. Aber es fand ich zum Beispiel auch interessant, Wir haben gesehen, wie durch Corona die Leute einfach mehr Zeit gebraucht haben. Und es ist gut. Also es ist, ja, ich glaube, jeder spürt es. Und vor allem, wenn es darum geht, also du musst natürlich immer als Maßstab ist, du hast erstmal intrinsische Motivation. Dann hast du Ziele, wie mit OKRs definiert. Und dann hast du eine Form, wo das sich selbst verwaltest und eigenverantwortlich arbeitest. Und wenn du das machst, dann will ja eh jeder seine Ziele erreichen. Und dann kann es aber auch mal sein, dass man im Quartal die Ziele tiefer steckt, weil man merkt, man braucht gerade ein bisschen mehr Zeit. Also ich finde, das ist irgendwie ganz flexibel. Und vielleicht noch zu einer Frage, wie viele Stunden. Wir gehen ein bisschen anders rein. Wir sagen, ja, ihr könnt 4 Tage Woche arbeiten, aber wir sagen, wie viel Prozent deiner Arbeitsfähigkeit willst du dem Unternehmen geben? Und wir haben auch Leute, die sagen, ich will nur 50% dem Unternehmen geben und 50% will ich an anderen Sachen arbeiten. Und dann gehen wir eben rein und sagen, okay, wir zahlen 50%. Das heißt nicht, dass wir schauen, ob die Person 15, 20, 25 oder 30 Stunden arbeitet. Ist mir am Ende egal. Mir ist es wichtig, dass es ein Verständnis darüber gibt, wie viel committest du uns ins Unternehmen rein? Von dem, was du arbeitswillig bist. Heißt, ja. Und wenn es 100% ist, dann sind da keine anderen Sachen mehr. Oder nur noch irgendwelche kleinen Spaß.
Denn das merken ja mittlerweile auch viele Unternehmen. Nur in Stunden und in Zeit kannst du Leistungen einfach nicht mehr messen, wenn wir über Wissensarbeit sprechen. Und der eine macht in 3 Stunden das, was der andere in 10 macht. Ne? Genau. Wie bist du denn produktiv? Was hilft dir? Hast du so Hacks, die du für dich entdeckt hast, die du vielleicht teilen kannst? Ich weiß, das ist sehr individuell, aber trotzdem ist es immer spannend.
Ich habe momentan eine ganz schlimme Phase, weil ich, glaube ich, 8 bis 10 Telefontermine am Tag habe. Das ist schrecklich. Mein eigener wichtigster Hack ist, morgens Prioritäten zu setzen, was ich an dem Tag schaffen will. Also ich glaube, das ist wirklich, ohne das geht nichts. Das heißt, wenn ich nicht am Anfang aufschreibe, das sind meine Hauptpriorthemen und dann kommen alle anderen, dann würde ich, glaube ich, über den Tag hin versacken. Wir haben bei uns im Unternehmen komplett E-Mail-Verband, heißt 100% Slack, aber auch da geht es darum, wie arbeite ich mit Slack und bewusst damit zu arbeiten. Ich habe eine Kalenderintegration, oder wir haben alle eine Kalenderintegration, sodass alle sehen, ist die Person verfügbar oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Fokuszeiten macht. Bei mir ist meine Fokuszeit morgens, da ist ein Fokusblocker im Kalender drin, da kriege ich Sachen weggearbeitet. So, nachmittags ist mein typischer Meeting-Zeitpunkt, da mache ich Meetings. Und so muss man sich, glaube ich, ein bisschen kennenlernen und verstehen, wann funktioniert was. Wir haben mal rumprobiert mit diesen meetingfreien Tagen auch. Fanden wir irgendwie blöd. Vor allem, weil dann haben wir irgendwie Leute, die freitags nicht arbeiten,
SAP versucht das gerade, ne? War jetzt zu lesen, dass sie sagen, irgendwie schaut, dass ihr am Freitag nichts macht. Da wurde dann auch wieder Kritik geäußert nach dem Motto, lass das doch die Leute selbst entscheiden. Aber es passiert in dieser Richtung auch einiges.
Also was wir machen, ist, wir machen so Sharing-Sessions im Team über was hilft mir selbst, produktiver zu sein oder was für mich ein Problem. Und es ist auch eben, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, sich austauscht, was ist es für mich und was ist es für dich. Es gibt einfach Leute, die morgens gut arbeiten, wie ich zum Beispiel. Es gibt andere, die arbeiten mittags sehr gut. Manche, die arbeiten unheimlich gut nach dem Mittagessen. Ganz schrecklich für mich. Und dann sollte man das ein bisschen verstehen. Wir hatten mal, und dann gibt es noch ganz viele andere Elemente, finde ich, die wichtig sind. Aber so dieser Austausch. Wir haben auch mal so 20 Personalities-Thematiken immer gemacht für alle Neuen im Team. Haben wir gerade leider ein bisschen weniger. Aber einfach, um zu verstehen, mit wem arbeite ich wie. Und auch das hilft wieder mit Produktivität. Ja, weil, wie gehe ich mit jemandem um? Wann funktioniert was? Und am Ende kommt dabei ein besseres Zusammenspiel raus.
Wie bildest du dich denn auch weiter in diesen Themen? Also wie lässt du dich inspirieren oder von wem, von was?
Ich glaube, da kommt mein ADHS durch, dass ich überall rumfliege wie so ein Schmetterling und dann mal wieder mich hinsetze, mir ein bisschen was konsumiere und sage, ah, das ist aber interessant. Wir haben ganz viel Learning by Doing gemacht. Wir sind seit 2015, 16 remote. Dann natürlich viel mit anderen sprechen. Und ich finde es auch immer wieder interessant, so das komplette Gegenteil zu hören. Und es gibt unheimlich smarte Leute im People-HR-Bereich, die keine Remote-Anhänger sind. Und ich finde es immer wieder interessant, weil wir sind solche krassen Verfechter davon. Aber es ist natürlich klar, es gibt Organisationen, die anders ticken und es gibt auch Leute, die anders ticken und dann muss es für die Leute auch ein Konzept geben und dann muss das Konzept aber auch für die stimmig sein und die Stimmigkeit da ist wieder eine andere Stimmigkeit wie bei uns. Und ich glaube, das hilft mir immer unheimlich, dann doch nochmal einen Schritt weiter zu denken. Und genau, und ich glaube, so ein bisschen zuhören.
Liest du oft Bücher?
Ja, ich probiere es aber. Zwischen Erziehungsratgeber. Ja, das letzte ging über Product Management. Ich probiere es immer wieder, aber tatsächlich habe ich viel zu wenig Lesezeit.
Es ist ja auch alles sehr schnelllebig, gerade auch wenn man viel online ist. Du bist selten lange bei einer Sache, ne? Es passiert einfach sehr viel, sehr, sehr schnell. Da muss man sich dann schon manchmal richtig zu zwingen. Also mir geht es auch manchmal so. Es ist einfacher gefühlt, online irgendwas zu lesen und dann skippst du halt weiter, guckst ein Video, machst das. Beim Buch musst du dich ja auch ein bisschen dazu zwingen, jetzt mal alles andere rauszunehmen und dich darauf einzulassen und auch dabei zu bleiben, ne?
Ja. Ja, stimme ich zu.
Und da hat man vielleicht auch nicht so diese Ablenkung dann, die man online dann immer hat.
Ja, und ich hatte es. Für mich ist immer so Lesen so ein Abendthema und zum Beispiel mit Fuerteventura haben wir sehr spanische Zeiten gelebt und da geht unser Kleiner auch richtig spät schlafen. Das ist jetzt immer noch ein bisschen so und wenn ich dann mal einen Moment habe, dann räumst du irgendwie noch auf und dann bin ich irgendwie auch in dem Moment, dass ich mich nicht mehr mit einem Sachbuch auseinandersetzen will. Und da ist dann der Konsum von irgendwie kurzen Artikeln oder so, ist deutlich interessanter und Ich muss auch mal sagen, dass ich habe einen Economist, das ist das Einzige, was ich durchgehend immer lese. Und auch da für Future of Work habe ich häufig, obwohl ich jetzt aus der Branche komme, immer mal wieder noch Punkte rausgeholt, die ich dann krass interessant finde. Und manchmal braucht es auch nur so diesen Gedankenstoß, der dann hilft, das nächste Mal wieder mit jemandem zu diskutieren oder so. Ich brauche da nicht immer eine 140-seitige Ausführung über alles.
Viele Unternehmen diskutieren ja jetzt auch gerade, wie stark ist der Anteil von Remote-Arbeit, welche Bedeutung hat das Büro für uns zukünftig, entwickeln wir das Büro weiter zu einem Ort, wo man kreativ zusammenarbeitet, lernt, was auch immer. Hast du den Eindruck, dass es da irgendwie vorwärts geht oder glaubst du, dass das immer noch alles sehr so im alten Denken ist, weil die Räume alleine ändern natürlich auch nichts?
Also ich bin chronischer Optimist, aber als Corona kam, war ich so schrecklich optimistisch, dass jetzt sich alles ändert und so viel verbessert. Ich glaube, dass die Unternehmen, die sich dem Thema ernst annehmen, eine Riesenveränderung machen. Shopify ist so ein Beispiel. Wir hatten kürzlich ein Event mit dem Director Talent und ich hatte mit Gavin vor der Entscheidung, dass sie remote gehen, gesprochen. Und er meinte, ja, und mit unserem C-Level, die sind komplett gegen Remote aktuell noch. Ja, und es war so ein ganz interessantes Gespräch, dann war es relativ klar. Und dann kam die Entscheidung von Shopify, wir gehen komplett remote und machen so Satellite Offices. Und was passiert sein muss, ich weiß nicht, ich habe mit Gavin nicht darüber gesprochen, aber mit Johannes anderen, aber was passiert sein muss, ist, C-Level hat sich angeschaut, okay, was macht für uns eigentlich Sinn, wie kriegen wir richtig gutes Talent, ähnlich wie jetzt bei Airbnb wahrscheinlich. Und dann eine bewusste Entscheidung dafür getroffen und dann ganz konsequent ausgeführt. Und ich glaube, ganz viele hängen in so einem Limbo dazwischen. Und ich glaube, das ist das Schlimme. Ja. Wenn man 2 Jahre lang so ein hingeschmissenes Remote-Arbeiten gemacht hat, dann ist man jetzt Gott froh, dass man wieder ein Büro hat und zusammensitzen kann. Weil es macht auf Dauer dann keinen Spaß. Und dann kommt auch so ein schlechter Hybrid raus mit, ja, ihr könnt halt jetzt ein bisschen Heimarbeit machen. Und dann kommt plötzlich Micromanagement rein und das ganze Monitoring, da ist gerade ein guter Artikel vorletzten Economist drüber gewesen. Aber dann kommt dieses, jetzt müssen wir ganz viel Monitoring auf den Computer von den Mitarbeitern machen. Und ich glaube, das ist der komplett falsche Weg. Aber das ist im Prinzip die Angst, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich will nicht sagen, die richtige, für uns wäre es die richtige, die Entscheidung zu treffen, wirklich remote zu gehen. Und ja, und ich, deswegen glaube ich, manche Unternehmen haben es geschafft und manche nicht. Und ich glaube auch, dass einige Unternehmen bestärkt wurden, dann im Nachhinein wieder von ihrer Überzeugung, dass es nicht richtig funktioniert.
Für mich hängt ja an dem ganzen Thema Remote das ganze Thema Vertrauen.
Ja.
Weil viele wollen einfach die Leute bei sich im Büro behalten oder behaupten, dass die Leute das ja auch selber nicht anders wollen, habe ich auch gerade kürzlich gehört, weil sie wollen sie sehen, ne? Sie wollen Zugriff haben, so diese Kontrolle ausüben, obwohl das natürlich sowieso eine Illusion ist aus meiner Sicht, aber so dieses Loslassen von Kontrolle rüberzukommen, zu vertrauen, das ist, glaube ich, so gerade, was vielen schwerfällt nach meiner Beobachtung.
Also wir haben so Webinare gemacht über How to Remote Work zum Beginn der Pandemie. Und Nummer eins war Vertrauen. Also ich stimme dir voll und ganz zu, es funktioniert nur, wenn man vertraut. Ich glaube, Henne-Ei ist so ein bisschen die Frage. Also deswegen, ich glaube, eine Organisation muss grundlegend anders denken, damit es funktioniert. Das heißt aber, Vertrauen ist im Zweifel auch schlecht oder schwer, wenn du deine Leute nicht intrinsisch motivierst und geht im Zweifel schief. Wenn du dich nicht um die Leute kümmerst, dann geht es vielleicht schief. Wenn du keine gute Kommunikationsstrukturen hast, geht es vielleicht schief. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Konstellationen, wo vielleicht sogar Vertrauen schief geht.
Vertrauen alleine reicht nicht.
Vertrauen alleine reicht nicht, so ist es. So, ich muss wirklich mir Gedanken machen, wie will ich mein Unternehmen steuern und managen.
Also laissez-faire wäre auch keine gute Idee, sondern da müsste man sich schon überlegen, wie erreichen wir auch einen Zusammenhalt zum Beispiel. Das habe ich nämlich auch einmal erfahren, habe ich auf einem Spielplatz einen alten Kumpel getroffen, der sagte, ja, das war auch mitten in der Corona-Zeit, ich bin jetzt schon seit anderthalb Jahren im Homeoffice und es ist irgendwie auch ganz blöd, ich sehe keinen mehr, ich habe nur noch mit meinen zwei Kollegen zu tun, ich weiß nichts mehr und der war schon so richtig isoliert und auch frustriert und da dachte ich mir auch so, ja, es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn ihr bei euch mal schaut, wie es euch geht und das Team sich mal treffen und all diese Dinge, die dann eben auch dazu gehören, ne, für Zusammenhalt und für Motivation und Wellbeing dann natürlich. Ne?
So ist es, aber du hast gerade gesagt, ich sehe niemanden. Es gibt es ja auch tatsächlich noch häufig. Es gibt tatsächlich noch viele Unternehmen, die keine Pflicht haben, die Kamera im Videocall anzuhaben.
Ja.
Wo ich denke, also...
Sollte eigentlich... normal sein.
Genau, sollte normal sein. So, und ich meine, wenn du in so einem Setup bist, dann ist es natürlich schwierig, die ganzen anderen Sachen auch zu haben.
Dann stellt sich auch nichts ein, ne? Wenn man dann, oder wenn man mit Kunden ist in einem Call und die dann einfach die Kamera auslassen, weil sie es nicht einsehen, das habe ich auch schon erlebt, dann ist es auch schwierig. Ja. Das sollten schon so Grundregeln sein, auf die man sich einigen könnte, ne? Bestenfalls, ja. Ja, gib uns nochmal einen Ausblick. Woran arbeitet ihr gerade? Wo wollt ihr hin? Was bedeutet vielleicht auch Wachstum für euch? Es muss ja nicht jetzt immer in Zahlen gemessen werden, aber was ist so angesagt noch bei euch in Zukunft?
Ach, ich hoffe viel. Ich habe immer gesagt, wenn wir uns nicht mehr verändern, dann höre ich auf zu arbeiten. Also für uns bleibt diese Vision Enabling the Freelance Revolution und ist wirklich, wofür alle bei uns aufstehen. Das heißt, jeder steht auf, um zu schauen, wie können wir es schaffen, dass mehr Leute Freelancers sein können und den Weg dorthin finden und das Unternehmen mit den Freelancern zusammenarbeiten. Da probieren wir wirklich alles drumherum zu machen. Das heißt, wir sind auf der Freelance-Seite 100% kostenlos und es geht uns auch darum, so viel wie möglich der Plattform kostenlos anzubieten. Wir sind der erste kostenlose Freelancer-Marktplatz, wo beide Seiten nichts zahlen, weil wir glauben, dass es gibt kein Eigentum an dem Profil, Eigentum an dem CV. Und wir bauen Stück für Stück immer an so kleinen Features, von denen wir überzeugt sind, dass es das Leben vereinfacht. Also zentral alle deine Profile auf verschiedenen Marktplätzen live zu bringen, die aktuell zu halten. Das heißt, du musst nur an einer Stelle es verändern. Wir polieren und wir editieren die Profile, sodass das Profil auch sicher gut ist. Machen aber auch ganz viel Webinare und Academies. Und jetzt kommt bald eine Freelancer-Newbie-Academy, wo wir im Prinzip in 6-7 Videos den Schritt ins Freelancertum aufzeigen werden. Und genau, so insofern geht uns wirklich alles darum, auf der Unternehmensseite geht uns ganz viel darum, wie kann ich Scheinselbstständigkeitsrisiken minimieren und kann ich den Austausch innerhalb des Unternehmens optimieren, können wir ermöglichen, dass man mit verschiedenen Plattformen über unsere Plattform zusammenarbeitet. Und dann aber auch so Sachen wie, wie kann ich als Business-User, der die vielleicht einen Freelancer sucht, sicherstellen, dass der Freelancer frühzeitig bezahlt wird und nicht nach der typischen Company 30 bis 60 oder 90 Tagen. Und da gehen wir eben rein und sagen, okay, wie können wir ein kleines Pre-Financing machen, dass ich sage, okay, bezahl den Freelancer früh, dann kostet es vielleicht 2%, aber dafür habe ich jemanden glücklich gemacht und kann ein gutes Talent bei uns halten. So sind es so ganz viele kleine Dinge, an denen wir da am Basteln sind. Was heißt Wachstum? Ich glaube, für uns vor allem Veränderung, also mehr Leute glücklich machen. Wir haben bei 9AMs so richtig eine Monetarisierungsstrategie noch nicht entwickelt. Wir schmeißen irgendwie
Werbung.
Ja, es ist wirklich so. Aber weil wir für diese Vision aufstehen, ja, und dadurch, wir wissen, dass wir damit Geld verdienen werden, weil da wird es Sachen geben und es gibt so Kleinigkeiten, da macht es einfach Sinn, dass wir an Geld nehmen. Aber im ersten Schritt geht es einfach darum, wie können wir da mehr Leute erreichen? Und ich glaube, das ist so das Ziel für uns.
Und letzte Frage, was bedeutet Erfolg für dich?
Oh, Glückseligkeit.
Bei der Arbeit oder außerhalb? Nee,
ich beides. Ich glaube, es geht. Ich kann nicht beim einen glücklich sein oder dem anderen. Ja, tatsächlich. Also ich kann, glaube ich, sagen, ich fühle mich tatsächlich erfolgreich, weil ich unheimlich glücklich bin in dem, was ich mache. Und kleiner Exkurs: Ich hatte eine Insolvenz mit einem Wein-E-Commerce-Unternehmen davor. Und ich hatte schon ein Jahr davor so dieses Down, was ich erzählt hatte. Und dann war diese Failure von der Insolvenz für mich gar nicht mehr so das große Problem. Also ich hatte es irgendwie gelernt und dann war Freelance. Das heißt, ich war eigentlich dennoch, würde ich sagen, glücklich durchgehend und erfolgreich irgendwie. Vielleicht nicht monetär, vielleicht nicht mit dem Unternehmen erfolgreich, aber erfolgreich mit dem, was ich mich entschlossen habe zu machen.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir
für das Interview und für den Einblick in eure Welt so ein bisschen. Ich glaube, das wird für viele immer interessanter und attraktiver und von daher schönen Dank, dass du das auch ein bisschen mal erklärt hast, weil ja, ich glaube, dass auch gerade viele junge Leute, die auch hier zuhören, sich fragen, ja, wie geht das? Und da seid ihr dann natürlich auch an der Stelle, um da den Weg zu zeigen und vielleicht auch ein paar der nicht so angenehmen Aufgaben abzunehmen. Insofern euch da weiterhin viel Erfolg und dir natürlich viel Gesundheit.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke dir und dann bis bald. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts mit Marc. Alle Links zu seinem Profil auf LinkedIn und Co. natürlich in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch euer Feedback gebt. Schreibt mir gerne eine Nachricht über meinen Blog gabrielrath.com, über LinkedIn oder über Twitter. Und wenn ihr mögt, supportet den Podcast, teilt eure liebsten Folgen, nicht nur mit mir, sondern gerne auch mit euren Freunden, Familien, Arbeitskolleginnen etc., euren Netzwerken. Und gerne könnt ihr mir auch eure Empfehlung schicken. Wer sollte hier mal in den Podcast kommen? Seid ihr das vielleicht selbst? Worüber sollten wir sprechen? Gerne auch diese Geschichte an mich. Und ihr könnt in diesem Podcast auch werben, als Partner also an Bord kommen. Ich packe euch den Link rein. So viel dazu und ich bedanke mich auch bei meiner Tochter Mathilda, die ja dieses Intro einspricht. Das habe ich, glaube ich, noch viel zu selten getan. Also auch vielen Dank dafür. So, und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, denn wir sind aktuell im 2-Folgen-pro-Woche-Modus, zumindest jetzt im Sommer, die heißen Podcast-Sommerwochen im New Work Chat Podcast sozusagen. Lasst euch gut gehen, genießt die Sonne, bleibt gesund und bleibt connected.